Die Schreibenden von Anja Görz.
Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Die Schreibenden. Heute nämlich zweisprachig. Willkommen in meinem Podcast oder auch Benvenido a mi Podcast Dolores Redondo. Wir sind in Galicien, denn hier spielt der neue Roman von Dolores Redondo. Und weil mein Spanisch ungefähr so gut ist wie das Deutsch von Dolores, haben wir Hilfe von Tommy Alvarellos. Vielen Dank, dass du übersetzt, Tommy. Danke. Natürlich zu Beginn erstmal eine kurze Vorstellung. Dolores Redondo wurde 1969 in San Sebastian im spanischen Baskenland geboren, hat erst Rechtswissenschaften studiert, dann in der Gastronomie gearbeitet. Sie hatte auch mal ein eigenes Restaurant, bevor sie damit anfing, Geschichten zu veröffentlichen. Erst Kurzgeschichten und Kinderbücher, 2009 dann den ersten Roman. Und ihr Krimi-Debüt, Das Echo dunkler Tage, hat auf Anhieb die spanischen Bestsellerlisten erobert und ist in über 10 Sprachen übersetzt worden, auch auf Deutsch. Und mit ihrer Trilogie um Inspektor Salazar, der Reihe, hat sie viele, viele Fans auch in Deutschland bekommen. Und heute lebt sie in der nordspanischen Region Navarra. Der neueste Roman spielt in Galicien und da sind wir gerade. Und da startet auch meine erste Frage, denn ich würde gerne wissen, warum sind die Menschen und die Gegend für deine Geschichten so wichtig?
Siempre que voy a elegir un territorio para mis novelas, atiendo a varios aspectos, sobre todo y el más importante, que ese territorio me enamore, me seduzca a mí como ser humano. Y para esto tiene que reunir algunas condiciones en particular. Se dan en mis anteriores novelas con los territorios en los que elegí, pero aquí particularmente. Sobre todo el carácter de la gente que puebla este lugar. La orografía que tiene tanta importancia y marca tanto sus vidas, la tradición y el modo en que se ha mantenido, las leyendas, las creencias típicas de la zona, todos esos aspectos que enriquecen particularmente a una población. Y el paisaje como no como simplemente un telón de fondo, sino como un elemento vivo que influencia a todos los personajes y que termina marcando un modo de vida como ocurre en Ribeira Sacra.
So, im Prinzip für Dolores das Wichtigste in der Landschaft, sie muss dann in der Landschaft zuerst verliebt sein. Das heißt dann natürlich dann den Charakter der Bevölkerung, der da wohnt, natürlich, und das hier in Galicien ist auch sehr, sehr wichtig, der Charakter der Bevölkerung, des galizischen Volkes, die Geografie, die Orographie. Das ist, wo die ganzen Romanen immer stattfinden. Die Traditionen, die Legende, die dann in der Zone auch ihre eigene Eigenschaft für das Volk immer bringt. Und natürlich dann sehr, sehr wichtig ist immer diese Landschaft als lebendiges Element, die auch eine starke Influenz in alle die Rollen, die im Roman kommen, immer spielen.
Ich erzähle noch mal kurz, worum es geht. Alles, was ich dir geben will, ist eine Geschichte, in der geht es um den Ehemann von Manuel, ein Schriftsteller, der kommt bei einem Autounfall ums Leben, dieser Mann. Und durch den Tod kommen dann ganz viele Geheimnisse ans Licht. Zum Beispiel, dass der Ehemann über Jahre ein Doppelleben geführt hat. Zum einen nämlich mit seinem Ehemann in Madrid, zum anderen mit der adligen Familie in Galicien. Und meine Frage wäre natürlich, ob es tatsächlich dann im wirklichen Leben hier in Galicien Menschen gibt, die auch als Vorbild gedient haben für so eine Geschichte, für Personen.
La pregunta es si te has inspirado en algún personaje real para hacer los personajes de tu novela.
Bueno, siempre en todos los personajes, aunque pertenezcan al mundo de la ficción, hay aspectos de la realidad que se han ido tomando a través de los años de realidades que han ocurrido a mi alrededor. Por una parte, algunos de los personajes están inspirados en gente a la que quise homenajear por su sufrimiento, pues por ejemplo respecto a los abusos recibidos en la infancia, los abusos sexuales recibidos en la infancia. Conocí a una persona que vivió pues toda su vida atormentada por esto y terminó suicidándose cuando solo tenía 34 años y decidí que algún día lo contaría en una novela. No es su vida, no es exactamente su historia, pero sí quise hablar de ese sufrimiento que se lleva a través del tiempo. Por otra parte, mi propio padre es gallego, no de esta zona, pero sí que pertenece a la comunidad gallega y también me inspiró la propia historia de mis padres. Mis padres se conocieron en el País Vasco y cuando mi padre decidió casarse con mi madre, su familia se opuso y ellos no eran nobles, ricos ni gente muy importante, pero no les parecía bien que se casara, que contrajera matrimonio fuera de Galicia. Ellos querían que él se instalase cerca de su familia y que fundase allí su hogar. Y a mí desde pequeña siempre me pareció una historia muy romántica, este Romeo y Julieta que se amaban contra los deseos de la familia. Y bueno, pues quise hablar también de lo que supone vivir en contra de la opinión de la familia a la que se pertenece, pues que es muy doloroso y sé que para mi padre fue muy doloroso durante muchos años. Entonces sí que hay pequeños matices, pequeñas cosas. Puedo decir que todos los nombres de los personajes pertenecen se corresponden con seres humanos reales, gente de mi alrededor, que me los recordaban de alguna manera, aunque no sean exactamente.
So, in alle die Rollen, die dann hier in den Roman dann rauskommen, gibt es natürlich immer kleine Aspekte, die auch vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit hätten. Aber nicht unbedingt, dass es hundertprozentig das Ganze wurde. Zum Beispiel, das heißt, Sachen, die dann Dolores beeinflusst haben, um solche Rollen dann zu schreiben, das ist die Misshandeln von Kindern, natürlich auch in Spanien auch ein Thema. Sie hat vor einigen Jahren auch so einen Mann, der solche Probleme hatte, dass sein ganzes Leben immer damit leben musste. Und sie wollte natürlich, das heißt nicht, dass das eine Geschichte ist, sondern dass es in gewissen Aspekten, die sie auch veröffentlichen wollte. Natürlich dann auch sehr wichtig ist, dass die Geschichte ihrer Familie, so sein Vater, ihr Vater kommt aus Galizien. Und dann Vater und Mutter haben sich aber im Baskenland kennengelernt. Und als die heiraten wollten, natürlich die Familie war nicht einverstanden, aber für sie ist es sehr wichtig, auch diese Liebesgeschichte, dass trotz, obwohl die Familie nicht damit einverstanden war, das war wie ein Romeo und Julia auch. Am Ende, die haben dann natürlich geheiratet und das hat jahrelang gedauert, bis dann die Familie auch diese Ehe auch verstanden hat. Deswegen so, das sind immer diese kleinen Stichpunkte, die dann sie inspiriert haben, aber im Prinzip heißt nicht, dass hundertprozentig alles die reine Wirklichkeit wäre.
Du hast gesagt, Katholizismus, Glauben spielt eine große Rolle hier in Galizien, auch in Spanien. Was war schwieriger, eine Geschichte zu schreiben über ein homosexuelles Ehepaar oder über Missbrauchsskandale in der Kirche?
¿Qué fue más complicado para ti? ¿Escribir sobre una relación homosexual? Siempre todo desde el aspecto del mundo católico. ¿Escribir sobre un matrimonio homosexual o escribir sobre los abusos a la infancia dentro de la propia iglesia?
Sin ninguna duda sobre los abusos. Hablar de los abusos fue una parte dolorosa y cuando... independientemente de que sea una ficción, cuando lo estaba describiendo sabía que se correspondería de alguna manera con tantos ataques y abusos que muchos niños habían recibido y bueno, de hecho a confesiones que este amigo del que te hablaba antes me había hecho en algún momento. Su caso de acoso no fue como el que yo describo en la novela, pero el dolor es el mismo. Entonces, cada vez que afrontaba la escritura de este capítulo, lo hacía con muchísimo dolor, con lágrimas en los ojos. Hablar del matrimonio homosexual pues no me supone ninguna rareza. Pues un matrimonio, yo entiendo el amor como algo natural entre las personas. Y bueno, y es así como lo planteo en la novela, como una relación perfectamente establecida. Y de lo que realmente hablo en la novela no es de una relación amorosa entre dos hombres, sino de un hombre que enviuda. Y creo que el dolor nos iguala absolutamente a todos y que es lo mismo enviudar de un hombre que de una mujer, que el dolor del que queda solo y del que ha perdido al amor de su vida es el mismo.
Ohne Zweifel, natürlich dann diese Missbrauch heißt das, ja? Genau, ohne Missbrauch. Von der Kindheit, das war für sie das Schwerste überhaupt. Natürlich, sie hat schon Bekannte gehabt, die das hat nichts zu tun mit, was in der Roman dann draufkommt, aber natürlich die gewissen Ähnlichkeiten, das war für sich sehr schwer, weil als sie darüber geschrieben hat, sie wusste eigentlich, das war natürlich eine Fiktion, aber gleichzeitig solche Sachen passieren in der Wirklichkeit. Deswegen, das war für sie das Schwierigste ohne Zweifel. Über den homosexuelle Heirat, das ist überhaupt kein Problem, weil sie hat im Prinzip, sie hat nur über Liebe gesprochen. Natürlich über Liebe zwischen zwei Männern, zwei Frauen, das spielt überhaupt keine, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und natürlich, aber das war eine normale Ehe, so dass diese Beziehung zwischen zwei Männern kommt das nicht. Das Einzige, was es draufkommt, das ist, wie ein Mann dann entwitwet, oder?
Ja, ein Witwer.
Genau, ein Witwer, und dann diese, wie hart oder wie schwer ist, wenn man verliert, jemanden, das man liebt. Das ist das Wichtigste, so nicht die homosexuelle Heirat.
Dass das für uns normal ist, ist verständlich, aber wie ist das hier beim spanischen und galizischen Publikum angekommen? Da gab es ja auch Interviews zum Teil zu diesem Thema in Fernsehsendungen, wo dann gesagt wurde, wir können über homosexuelle Hauptfiguren nicht sprechen.
Que para nosotros es evidentemente normal, pero como has visto tú dentro de la sociedad española, la sociedad gallega, el hecho de que hayas tratado el tema de la homosexualidad.
En la sociedad española ocurre que creo que en las grandes ciudades está absolutamente normalizado a nivel social. Muchos de nuestros dirigentes políticos tienen parejas de su mismo sexo, están casados, presentadores de televisión, actores, pues la gente se muestra sin ningún problema y muestra su relación sin ningún problema. Pero creo que puede ser diferente en el mundo rural. La zona donde yo vivo, que no es aquí en Galicia, pero también es una zona rural. Pues todavía sigo encontrando algunos de estos comentarios peyorativos o bueno, pues un poco de reticencia. Por suerte, cada vez menos. Creo que es importante que los gobiernos legislen en este sentido, porque a partir de que se legalizó el matrimonio homosexual en España, mucha gente empezó a verlo, bueno, pues si está admitido gubernamentalmente, socialmente, pues hay que admitirlo, hay que integrarlo en la sociedad. Creo que, pues como en todos los aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres, es importante que los gobiernos se posicionen. Y en ese sentido, en España, pues cada vez hay más normalidad. No sé si luego a nivel íntimo en las familias serían capaces de afrontarlo con la misma alegría con la que se asume que tu presentador favorito, tu actor favorito o el político al que votas esté casado con una persona de su mismo sexo.
So, man muss zuerst verstehen, dass in der spanischen Gesellschaft eigentlich heutzutage diese homosexuelle Heirat, das ist überhaupt normal, das ist so, es kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist schon seit vielen Jahren her, es ist eigentlich bei uns schon möglich. Und nicht nur in der Familiensphäre, sondern auch in der sozialen Ebene. Man muss auch verstehen, dass zum Beispiel viele von unseren Politikern, Minister, Schauspieler oder Fernsehmoderatoren, die sind verheiratet in der Öffentlichkeit, und das kommt überhaupt nicht in Frage, schon seit langem in Spanien. Sie ist der Meinung natürlich, dass in den großen Städten oder in kleineren Städten ist das überhaupt kein Problem. Das Thema kommt überhaupt nicht in Frage. Vielleicht eine andere Sache, das wäre dann schon auf dem Land, wo es in kleinen Dörfern, in kleinen Familien, das kann vielleicht dann ein bisschen mehr kompliziert. Sie wohnt zum Beispiel in ein kleines Dorf, und da hat sie auch manchmal, nicht oft, aber manchmal auch so ein paar so pejorative, so negative Kommentare über dasselbe. Aber eine der wichtigsten Sachen, die dann in Spanien stattgefunden hat, das war dieses homosexuelle Gesetz. Und das heißt, seit dann hat die Gesellschaft selbst das Ganze wie normal verstanden. Das heißt, und das ist sehr wichtig für sie auch, dass die Politiker eigentlich auch sowas so ein Gesetz dafür gemacht haben. Und das hat auch die Gesellschaft dann gezeigt, dass es, wenn die Gesetze da ist, dann ist etwas normal. Und das kommt schon seit langem überhaupt nicht in Frage.
Ich habe hier ein Zitat aus dem Buch. Whisky ist das ideale Getränk für Schriftsteller. Man kann immer noch klar denken, obwohl man betrunken ist und am nächsten Tag hat man keinen Kater. Was trinkst du denn beim Schreiben?
Siguiendo un, una cita del libro donde pones que el whisky es la mejor bebida para el escritor, que puedes beber mucho y la mente te queda clara y al día siguiente no tienes resaca. Tú como escritora, ¿qué es lo que bebes?
Bueno, cuando estoy escribiendo no bebo nada, bebo agua, que es lo que tiene que beber un autor para levantarse temprano y para trabajar. Yo, además de escritora, soy una esposa y soy una madre. Hace muchos años que escribo y recuerdo cuando mis niños eran más pequeños, pues siempre he tenido que llevar el horario escolar. Cuando todavía no tenía niños escribía de noche, pero una vez que tuve niños me tuve que levantar muy temprano y trabajar cuando ellos estaban en la escuela. Así que, bueno, pues no bebo. Pero sí que es un homenaje a una autora que conocí, que ya ha fallecido, se llama Ana María Matute, es una de las grandes autoras españolas y ella sí bebió toda su vida y esto también le causó graves problemas en algunos momentos. Pero sí que decía esta frase, que el whisky era la bebida adecuada para los escritores.
Normalerweise, sie trinkt einfach nur Wasser. Wasser erstens, weil wenn man schreibt, dann muss auch den Kopf muss natürlich ganz klar sein und dafür trinkt sie auch Wasser. Man kann auch nicht vergessen, dass sie ist auch nicht nur eine Schriftstellerin, sondern sie ist auch eine Ehefrau und sie ist auch eine Mutter. Und deswegen, als die Kinder klein waren, da musste immer dann sie jede Gelegenheit nutzen, dann Freizeit nutzen, um weiter zu schreiben. Das heißt, dann musste dann immer respektieren, ist sie die Schulzeiten, als die Kinder in der Schule waren, dann zu schreiben. Weil bevor sie dann Kinder bekam, sie hat immer in der Nacht geschrieben. Und da war überhaupt kein Problem. Aber dann später mit der Familie musste dann immer auf die Uhrzeiten der Familie immer aufpassen. Dass sie eigentlich diese Zitat benutzt hat, das ist so wie eine kleine Homenage.
Widmung, Geschenk,
ja, Erinnerung? Eine Erinnerung, genau. Eine Erinnerung an Ana María Matutes. Ana María Matutes ist eine sehr, sehr bekannte und sehr gute spanische Schriftstellerin. Sie hat ihr ganzes Leben lang getrunken. Sie hat sogar auch Probleme mit den Getränken auch gehabt. Natürlich auch gesundheitliche Probleme. Und das war, wie gesagt, wie eine Erinnerung, wie ein Geschenk für Ana María Matutes.
In dem Buch ist Manuel einer, der beschreibt, dass Lesen für ihn immer eine große Zuflucht war. Welche Rolle spielt denn Lesen in deinem Leben?
En tu libro, la lectura a Manuel es como una vía de escape. ¿En qué nivel puede ser para ti también la lectura o a qué nivel tienes tú la lectura?
Bueno, para mí la lectura es un pilar fundamental de mi vida. Lo ha sido desde que era muy pequeña. Fui una lectora muy precoz y por una circunstancia de mi infancia, mi hermana, cuando éramos tres hermanitos en ese momento, mi hermana, la siguiente, falleció y esto trajo una tristeza enorme a mi casa, a mi familia. Entonces creo que tuve una infancia bastante silenciosa, porque como mi madre estaba muy triste y mi padre estaba muy triste, yo recuerdo que mi hermanito pequeño y yo jugábamos en silencio y hacíamos cosas de muy poquito ruido para no molestar. Y una de las mejores huidas, de las mejores escapadas de mi vida fue aprender a leer. Recuerdo cuando todavía no sabía y perseguía a todo el mundo por la casa con los cuentos, pidiéndoles que me contaran una historia, que me la volvieran a leer, a pesar de que ya me las sabía de memoria. Así que el poder leer sola fue mi mayor libertad. Después de escribir, lo que más me evade del mundo, porque escribir es lo primero. Cuando estoy escribiendo, realmente estoy en las historias de mis mundos imaginarios. Pero leer creo que es el mayor tesoro que un ser humano puede tener, lo que más libertad le da, lo que más conocimiento le da, porque es a través de la lectura como se adquieren todos los demás conocimientos. Y siempre cuando pienso en lo importante que es leer, me viene a la memoria mi abuelo materno, que ha sido un grandísimo lector, que siempre le recuerdo con un libro en la mano. Y recuerdo que cuando faltaban apenas 6 meses para que falleciera, Un día me lo encontré llorando, llegué a verle y estaba llorando y me dijo que es que se le había olvidado cómo se leía. Él tenía Alzheimer y ya no podía leer y estaba llorando como un niño pequeño, desesperado, y muchas veces lo he pensado y cada vez que lo pienso siento ese dolor, esas ganas de llorar, porque creo que es un tesoro enorme y si lo pierdes, pues pierdes algo importantísimo. ¿No?
Für Dolores, das Lesen ist eigentlich die Hauptsäule auch in ihrem Leben. Sie hat schon sehr, sehr früh in ihrer Kindheit schon mit dem Lesen angefangen. Und dann das Lesen war aber auch für sie immer so wie eine Rettung. Man sollte nicht vergessen, dass sie hatte ursprünglich waren drei Geschwister, aber als sie klein war, eine davon ist dann gestorben. Und das war natürlich eine gewisse, das war in seiner Kindheit, gab es immer zu Hause, immer so wie eine Traurigkeit, immer in der Luft und dann natürlich eine ganze Einsamkeit, überall, so eine gewisse Ruhe. Und dann natürlich, die hatten das auch gesehen, so die Eltern, die waren ständig so sehr traurig und die wollten auch, sie und ihre Schwester, die wollten auch nicht an die Eltern stören und deswegen, die haben immer ganz leise gespielt, weil die wussten schon, dass beide Eltern immer sehr, sehr traurig waren. Und deswegen für sie die Rettung, das war eigentlich das Lesen. Deswegen wollte sie sofort das Lesen lernen und da konnte sie dann, wie gesagt, so laut wie möglich dann, aber für sich selbst dann spielen. Als sie erinnert sich noch, dass als sie klein war, dass sie noch nicht lesen könnte, sie hat immer, so die Ältere, immer gefolgt mit Büchern, weil sie wollte immer das Buch hören, obwohl sie das mehrmals gehört haben oder mehrmals gelesen wurde, dann ständig hat sie immer verlangt, dass das, ob die Leute dann diese Bücher für sie lesen könnten. Deswegen war für sie sehr nötig eigentlich, weil Lesen ist Freiheit. Meint sie immer. Aber einer einen gewissen Aspekt in seinem privaten Leben, die natürlich dann sie für die Ewigkeit, kann man das so sagen, dann markiert hat, das war ihre Großvater. Sie erinnert sich noch, der Großvater war immer ein sehr guter Leser, hat immer so tausende von Büchern immer gelesen, hatte immer ein Buch immer in der Hand. Aber 6 Monate bevor er gestorben ist, dann als sie dann ins Zimmer reingekommen ist, dann hat sie gesehen, wie der Großvater dann beim Weinen war, weil dann er hatte Alzheimer und er hat geweint, weil er hatte das Lesen vergessen. Und deswegen da immer noch heute, wenn sie dann in diese Geschichte dann erinnert, dann weint sie, weil natürlich dass sie versteht, aber auch gleichzeitig, wie schwer für seinen Großvater war das plötzlich wegen der Krankheit, dass sie eher nicht mehr lesen könnten. Und dann 6 Monate später ist dann er gestorben.
Wir kommen nochmal zurück aufs Buch. Manuel schreibt, dass für ihn der Ehemann der wichtigste erste Leser ist. Wer darf denn deine fertigen Manuskripte als allererstes lesen?
Volviendo al libro, en el libro dices que para Manuel su lector más importante era su marido. Uh-huh. Es el primer lector. ¿Y para ti quién es tu primer lector?
Mi primer lector es mi marido. Sí.
Auch der Ehemann, das habe ich verstanden.
De hecho, es la persona que me sirve de pared contra la que lanzar las ideas también. Cuando, bueno, mi modo de plantear la escritura de la novela, para cuando yo empiezo a escribir, sé perfectamente cómo se va a desarrollar toda la obra, sé cómo comienza, cómo se van desarrollando los hechos, dónde están los nudos y cómo va a terminar. Pero eso, aunque tenga una ruta de viaje bien marcada, la escritura es un trabajo artesanal, como abrir una galería bajo la tierra en la que realmente te fías de tu instinto para llegar de un punto de partida al final, pero está vivo y esa galería te obliga a trazar curvas que quizá no habías pensado, encuentras galerías nuevas que abres y encuentras enormes tesoros ahí y otras veces tienes que cerrar galerías que no conducen a ninguna parte. La escritura tiene eso de picar piedra, de trabajo diario, de constancia. y ahí la labor de esa persona que está cerca es fundamental, con su paciencia para esperar mientras se producen mis procesos mentales en los que apenas hablo con nadie, estoy pensativa todo el tiempo cuando me cuentan cosas cotidianas de nuestra vida en común, pues lo cierto es que no atiendo mucho y hay otros momentos en los que siento mucha necesidad de contar qué va a ocurrir en el siguiente capítulo, porque al vocalizarlo, al contar lo que está en tu mente, muchas veces descubres que aquello que habías imaginado, cuando lo estás describiendo, no queda tan real, no parece tan plausible. Y lo percibes así cuando ves la cara del que tienes delante y cómo se lo estás contando. Entonces, él, lo cierto es que le destripo toda la novela para cuando la lee, pues no tiene tantas sorpresas como otros lectores, pero es fundamental que me escuche, que esté ahí simplemente, pues bueno, como alguien que recibe el y proyecta el eco de lo que yo le mando.
So wie du verstanden hast, natürlich ist ihr Ehemann, spielt natürlich dann diese wichtige Rolle. So in Dolores, wenn sie schreibt, dann hat sie dann schon, wenn sie dann fängt mit dem Schreiben, dann hat sie schon im Kopf dann die ganze Struktur schon alles geordnet, kontrolliert, orientiert. Sie weiß schon, wie das Buch fängt und wie das Ende wird. Aber man darf nicht vergessen, dass das Schreiben ist wie eine Handarbeit. Das ist so sehr ein sehr primitives Arbeit und ist auch lebendig. Und deswegen, obwohl man hat dann die Struktur im Kopf, dann plötzlich können dann so plötzlich dann wie mehrere Kurven dann erscheinen. Oder man kann auch das Ganze wie einen Tunnel verstehen. Ein Tunnel, wo dann plötzlich mehrere Galerien dann zu diesem Tunnel kommen. Und dann geht man nicht geradeaus, dann muss man rechts, dann muss man links. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen es ist es auch wichtig, dass eine Person, die dabei ist, und obwohl öfter oder am meisten schreibt sie immer in Ruhe für sich selbst, dann was sie auch gern hat, plötzlich, wenn sie dann sie liest das Ganze vor, was sie dann hatte, oder sie möchte dann einfach nur mündlich erzählen, wie die nächsten Kapitel, wie den nächsten Teil der Roman wird. Und dann, wie das Gesicht ihr Ehemann dann reagiert, da kann sie schon sehen, ob das richtig ist oder nicht. Aber das heißt, der Mann weiß schon, wie das Buch wird, bevor das gedruckt wird. Deswegen, obwohl er dann später der erste Leser wird, dann für ihn ist natürlich dann nicht so eine Überraschung wie für die anderen Leser. Aber wie gesagt, er spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Por eso le dedico todas mis novelas.
Deswegen alle die Romanen, was sie schreibt, das sind an ihn, sind für ihn.
Zum Schluss würde ich gerne noch, wir sind ja in Galizien, du zeigst uns die Orte, in denen dieser Roman spielt. Wir sehen die wunderbaren Häuser, die fantastischen Gärten, diese wirklich tolle grüne Landschaft. Also wer noch nicht hier war, wird nach deinem Buch sicher kommen, weil sehr elegant nebenbei erzählt wird, wie schön das ist. Wir können nicht über alles sprechen, zum Beispiel über diese unfassbare Weinernte, wo sich Menschen zum Teil bei der Lese abseilen, damit sie den Wein überhaupt ernten können, an diesen Steinen hängen. Ich würde eine Sache gerne rausgreifen, und zwar das Essen und Trinken. Der Polizist erklärt dem Menschen irgendwann, wenn wir hier irgendwo was trinken gehen, dann wollen wir was bekommen für unser Geld. Da kann man nicht nur ein Bier hinstellen, sondern man muss auch was zu essen hinstellen, sonst kann man sein Lokal gleich wieder schließen. Also das heißt, das Essen spielt eine riesige Rolle hier in Galizien.
Estos días que estamos por aquí, que tú nos estás enseñando todo este maravilloso paisaje en los que aparecen en la novela, en los que te has inspirado, evidentemente sería prácticamente imposible pues empezar a enumerar todas las maravillas que de una forma tan refinada y tan sutil siempre vas incluyendo en todas tus novelas. Pero hay una cosa que sí que le gustaría preguntarte, que es el papel de la comida y de la bebida. Por ejemplo, en el caso del guardia civil que comenta que por el mismo dinero, que siempre con una bebida siempre te dan algo de comer. Por eso le gustaría que mencionases un poco pues eso, el rol de la comida y la bebida en Galicia.
Bueno, la bebida y la comida en Galicia tienen un papel fundamental. Son la recepción que te dan en todas las casas. particulares, pero también en los locales públicos. Comer y beber es parte de la tradición. Todo se celebra en torno a comida, bebida, a fiestas religiosas que han perdido casi todo su matiz religioso para haber quedado convertidas en fiestas en las que se come y se bebe, básicamente. Y significa la comida significa el hogar, el acogimiento, el recibimiento. Por eso no se concibe que vayas a una casa de un gallego, de una gallega, y no llene la mesa. Lo normal es que en cuanto llegas te ofrezca un café, como no, un café, por lo menos un café tomarás, suelen decir eso, por lo menos un café, pero tienen que sacar un montón de comida a la mesa para honrarte, es su manera de darte cariño. Esto se ha traducido en los lugares públicos con una tradición que en otros lugares de España no se da y que resulta bastante chocante para los que vienen de fuera, y es que siempre que pides una bebida va acompañado también de algo de comer, y a veces ese algo de comer es muy contundente o muy importante, hasta el punto en que si has tomado dos o tres vinos, y a la cantidad de comida que te has tomado equivale a la de una comida normal, porque es muy abundante. Y bueno, me pareció chocante, generoso, porque en la parte del país donde yo vivo, que es el País Vasco, de donde yo procedo, tiene mucha fama la cocina en miniatura que se pone en los bares, los pinchos, pero se venden, los pinchos se venden, se compra, se paga por la cerveza o por el vino, pero también por la comida que se toma. Sin duda es muy elaborada, es cocina en miniatura, es una cocina muy particular, pero claro, cuando llegas aquí te parece extraordinario que con una cerveza o un vino te pongan tal cantidad de comida.
Natürlich, das Trinken und das Essen in Galizien, das ist etwas, so, das spielt eine Hauptrolle auch in der Gesellschaft. Das kann man schon fast sagen, das ist wie eine Religion. Aber nicht, ich meine, in der Familie natürlich auch, oder wenn man in den Kneipen geht, um ein Bierchen zu trinken oder einen Wein, oder fast alle die Festen, diese Volksfesten, die dann bei uns gefeiert werden, die haben alle mit der Gastronomie zu tun. Aber sogar die religiösen Festen am Ende haben fast alle ihre religiöse Bedeutung, ist fast verloren gegangen, und dazu kommt das Essen. Das wäre einfach so nicht zu verstehen oder schwer zu verstehen, dass Galizien ohne das Essen. Das heißt, zum Beispiel in Galizien, wenn man in eine Familie, in eine Heimat, in eine private Familie dann reinkommt, wenn man eine Familie besucht, natürlich dann das Erste, was die immer sagen, das ist por lo menos un café, so mindestens trinkst du einen Kaffee. Aber das heißt nicht nur, dass ein Kaffee wird, sondern auch dazu kommt dann auf dem Tisch so eine Menge von Essen, weil das ist so. Das Wichtigste ist immer das Essen zu zeigen und dann das Essen zu geben. Und dann diese Tradition, diese Art von Empfangen in der privaten Familie, das ist heute aber auch in alle die Lokale, in alle die Kneipen auch etwas Normales. Was es natürlich für sie auch ein Schock war, man sollte nicht vergessen, dass sie kommt eigentlich aus Baskenland. Natürlich im Baskenland ist dann die Gastronomie auch eine Religion, und dann natürlich dann im Baskenland das Wichtigste für die Hörer, die dann ja schon im Baskenland gewesen sind, sie wissen das schon, dann gibt es die Pinchos, was jetzt überall in anderen Ecken in Spanien so Tapas genannt werden, aber das ist diese feine Küche in Miniature vorbereitet, das sind in alle die Lokales kann man immer diese Pinchos finden, aber in Baskenland, die werden verkauft. Natürlich, da muss man dazu bezahlen. Aber in Galizien ist zum Beispiel alles kostenlos. Und manchmal kann man sogar schon, wenn man drei Gläschen Wein bestellt hat oder drei Bier bestellt wurden, dann am Ende dazu kommt so viel zu essen, dass dann da haben wir schon gegessen. Und alles, wie gesagt, für nichts kostenlos. Man zahlt nur die Getränke und den Rest kommt so gratis.
Ich bin sehr sicher, dass nach diesem Roman der Tourismus in Galizien nochmal ganz neue Höhen erreicht. Da steht so viel Tolles drin. Dieses Buch heißt Alles, was ich dir geben will. Ich kann nur allen empfehlen, es zu lesen, um auch Galizien kennenzulernen, aber auch diese spannende Geschichte zu verfolgen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, Dolores Redondo.
Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, que está segura de que este libro va a traer todavía, si cabe, más turismo a Galicia, por la forma en la que es descrito toda esta región. Y lo que quiero sobre todo es darte las gracias por estar aquí, por haber participado en esta entrevista.
Pues las gracias te las doy yo porque ha sido una entrevista muy amable con unas preguntas muy especiales sobre aspectos más íntimos que no siempre se tocan. Me ha gustado sobre todo lo que tiene que ver con leer. Me alegra de que pongas interés en resaltar la importancia que tiene leer, la importancia que tiene en nuestra vida, y te doy las gracias de todo corazón.
So, vielen, vielen Dank auch an Ihnen auch für diese besondere und dann diese Interview mit Gefühl. Und was Dolores auch am meisten auch gefallen hat, das war dieses Interesse, was sie jetzt an das Lesen hat, diese Fragen, die auch mal mit dem Lesen, weil natürlich dann das Lesen ist natürlich das Wichtigste in unserem Leben.
Vielen, vielen Dank. Muchas gracias.